Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die eigenen Fehler als Sprungbrett zu nutzen und nicht als Sofa, das lernen viele dann gut, wenn sie selbst für eine Sache verantwortlich sind. Als Verantwortlicher ist es einem oft eben nicht mehr so egal, wie es läuft. Im Gegenteil, Verantwortung motiviert. Und man lernt potenziell sogar noch mehr. Dazu stellen wir Ihnen Erfolgsgeschichten von Azubis aus verschiedenen Bereichen vor. Das unter anderem hier bei Campus und Karriere. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Leonhard Amel. Immer weniger Menschen hierzulande interessieren sich für Religion und der entsprechende Unterricht an den Schulen, der steht auch unter Druck. In Bayern wurde über weniger Rallye-Stunden in der Grundschule diskutiert kürzlich und in Baden-Württemberg fordern die Schüler weniger Unterricht. Klassisch religiöse Themen, die stehen noch häufig in den Lehrplänen, da werden Bibeltexte gelesen, auch mal übers Judentum geredet, aber wo die Zusammenhänge zu den existenziellen Fragen des Lebens sind und auch wo die Zusammenhänge zur individuellen Lebenswirklichkeit der Schüler, das wird oft nicht so deutlich. Ein Newsletter für Religionslehrer will das jetzt ändern, mit aktuellen Themenvorschlägen für den Rallye-Unterricht. Die Proteste gegen rechts etwa sollen besprochen werden, der Lokführerstreik oder der Barbie-Film. Herausgegeben wird dieser Newsletter vom Deutschen Katechetenverein, federführend von Markus Tomberg. Er ist auch Professor für Religionspädagogik an der Theologischen Fakultät Fulda. Herr Tomberg, wo ist die Schnittmenge zwischen Barbie und der Bibel?
Diese direkten Verbindungen sind es ja gar nicht, um die es geht, sondern die dahinterliegenden Themen. Also bei Barbie waren es jetzt ganz konkret die Songs, die dann ja auch nochmal Furore gemacht haben durch die Oscar-Verleihung und so, dass da Themen von Identität, von wer bin ich, wer kann ich sein, wie setze ich mich mit den Meinungen anderer auseinander und wie entwickle ich so meine eigene Identität. Das sind Themen, die in den Religionsunterricht heute unmittelbar gehören. Und da brauche ich jetzt nicht diesen direkten biblischen Bezug, sondern auf der Ebene des Wer bin ich, da kommen dann die Ressourcen von Religion mit rein, die eben da ihre spezielle Antwort und ihre ja auf Identität und Stärkung des Selbstseins zielende Aussagen, ihre Tradition haben.
Der Streik der Lokführer ist noch so ein Thema, das Sie in dem Newsletter als Inspirationsquelle ansprechen. Wo ist da der Bezug zur Religion?
Da gibt es dieses Gleichnis der Arbeiter im Weinberg, so ein Anti-Gewerkschafts- und Anti-Streik-Gleichnis wird das manchmal so ein bisschen karikierend erwähnt. Also die Geschichte, die Jesus in der Bibel erzählt, von den Arbeitern, die morgens, mittags und abends jeweils in den Weinberg eingeladen werden zum Arbeiten. Mit allen ist vereinbart ein Denar als Lohn. Alle kriegen den auch und am Ende, ganz klar, sind die, die am Anfang den ganzen Tag gearbeitet haben, sauer, dass die, die nur eine Stunde so die Restarbeiten gemacht haben, genauso viel kriegen. Also da stellen sich unmittelbar Gerechtigkeitsfragen und das mal aufzudröseln, zusammen mit eben den aktuellen Streikwellen, die ja jetzt ein bisschen abflauen, diese Frage nochmal aufzuwerfen und diesem Gleichnis dadurch auch eine aktuelle Perspektive zu geben, einen aktuellen Fragehorizont. Das kann dann auch nochmal helfen, die Bibel anders zu verstehen oder neu zu verstehen oder aktuelle Bezüge herzustellen zu diesen ja doch alten Texten, teilweise 3000 Jahre alt.
Was war denn für Sie eigentlich der ausschlaggebende Gedanke, diesen Newsletter ins Leben zu rufen? Sie waren ja selbst auch 12 Jahre Religionslehrer. Ist denn der Religionsunterricht nicht mehr gut genug? Ist der nicht mehr zeitgemäß?
Der ist im Fluss. Also der Ausschlag, das ist nochmal eine andere Frage. Wir sind als DKV, als Deutscher Katechetenverein, ein uralter Verein, 120, 125 Jahre alt und haben uns gefragt, wie können wir unsere Aufgabe heute wahrnehmen, also gute religiöse Bildung zu fördern, und das geht nicht mehr, indem wir jetzt, wie man das früher gemacht hat, dicke Religionsbücher herausgibt, wo dann das Kompendium der Lehrpläne abgedeckt ist, sondern wir haben überlegt, wir müssen was Neues machen, was es so eben nicht gibt, und haben dann diese Idee entwickelt, eben aktuelle Themen aufzubereiten. Auf der anderen Seite Seite die Frage, wie Religionsunterricht heute ist. Wir haben natürlich einen deutlichen Wandel in der Religiosität. Es gab vor kurzem diese große Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Da konnte dann jeder, der es bisher noch nicht sehen wollte, wirklich schwarz auf weiß lesen, dass also die religiöse Bindung und das Interesse für Religion eben sich gewissermaßen im freien Fall befinden. Das merkt der Religionsunterricht ja auch. Das merkt er an seinen Schülerinnen und Schülern. Ob das auf Zukunft noch trägt, ist die Frage. Und da muss man nach neuen Wegen eben suchen, weil ich glaube schon, dass die Religionen im Plural große Herausforderungen sind und haben für die Gegenwart, für die Zukunft und dass man die in der Schule bearbeiten muss.
Was soll denn im Religionsunterricht eigentlich vermittelt werden und wie kann es vermittelt werden, sodass es die Kinder auch interessiert, dass es sie mitnimmt?
Schwierige Frage. Das Grundgesetz sagt die Grundlagen der Religionsgemeinschaften. Das funktioniert so, glaube ich, schon lange nicht mehr. Die Religionsgemeinschaften speisen Perspektiven ein, speisen Traditionen ein, wie man als Mensch heute und früher und hoffentlich auch in Zukunft leben kann. Also Identitätsfragen, Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach der Ausrichtung des Lebens. Und damit setzen sich Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht auseinander. Und zwar, das ist ja in Deutschland weltweit doch relativ einzigartig, aus einer eben religiös gebundenen Perspektive. Also die Religionslehrkräfte gehören alle einer Religionsgemeinschaft an, stehen für die ein, machen das auch transparent, damit man sich dran abarbeitet. Und weil es das eben gibt, diese Positionen, diese Perspektiven der Religionen, hat sich das, glaube ich, in Deutschland bewährt, mit diesem Modell zu fahren und dieses Modell dann weiterzuentwickeln.
Und nochmal die Frage, wie kann Religion so vermittelt werden, dass es die Kinder, die Schüler, Schülerinnen heute noch erreicht?
Die Frage ist ja, ob sie vermittelt werden muss oder ob sie eingespielt wird, um Lebensprobleme zu deuten. Das ist ja eine andere Perspektive. Vermitteln höre ich immer so, die Religionen versuchen über die Schule sozusagen nochmal Nachwuchs zu rekrutieren, sonst erreicht man niemanden mehr und in der Schule geht's noch. Das ist nicht das Ziel des Religionsunterrichts, sondern die Frage ist oder die Aufgabe ist eben religiöse Bildung, religionsbezogene Bildung zu ermöglichen. Das ist eine Perspektive der Weltdeutung, die in keinem anderen Fach in der Schule ja geleistet werden kann. Das ist was anderes als eben in den Naturwissenschaften, in Mathe oder in den sprachlichen Fächern oder auch in den gestalterischen Fächern. Diese Frage gehört eben in ein eigenes Fach, sagt Baumert. Und dafür haben wir in Deutschland eben den Religions- und den Philosophie-, den Ethikunterricht. Ja.
Es gehen ja immer mehr Schüler zum Ethikunterricht. Es kommen aus verschiedensten religiösen Hintergründen Schüler dazu. Da sind die Orthodoxen, die Muslime, die Buddhisten. Davon gibt es immer mehr in den Schulen. Sollte der Religionsunterricht geöffnet werden in dieser Hinsicht, dass es nicht nur immer eine Konfession unterrichtet wird?
Ich glaube, das läuft. Also da sind natürlich ganz viele Ringen im Hintergrund, wer da welchen Einfluss geltend machen kann und welche Interessen sich durchsetzen. Aber de facto geht die Richtung schon dahin, diese engen konfessionellen Milieus, das ist ja ein Erbe aus dem 19. Jahrhundert, zum Teil noch älter, hat sich dann in den Gründungsjahren der Bundesrepublik sehr stark auch so mit so einem Abgrenzungsprogramm im katholischen, evangelischen Religionsunterricht fortgeschrieben. Wir sind seit zwei Generationen in der Entwicklung im Religionsunterricht, diese Öffnung hinzukriegen, zunächst mal in der christlichen Perspektive, in der ökumenischen Perspektive. Es geht aber noch weiter. Hamburg hat schon seit vielen Jahren den Religionsunterricht für alle, also ein wirklich interreligiös angelegtes Modell, wo man auch immer noch mal genauer schauen muss, was das konkret bedeutet. Aber in diese Richtung gehen, glaube ich, die Entwicklungen. Einfach weil religiöse Bildung betrifft alle, nicht nur die, die in einer Religionsgemeinschaft gebunden sind. Und das eben mit dieser klaren Konfessionalität in einem religionswissenschaftlichen Sinn, also eine Bekenntnisorientierung, das gehört irgendwie in eine Gesellschaft mit rein. Das ist ein Fakt, mit dem muss ich mich auseinandersetzen. Das kann ich eben nicht nur aus so einer rein neutralen, beobachtenden, beschreibenden Perspektive machen.
Wie Religionsunterricht lebensnah gestaltet werden kann, darüber sprach ich mit Markus Tomberg. Er ist Professor für Religionspädagogik an der Theologischen Fakultät Fulda. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke, Amen.
Kaffee kochen, für den Chef abends den Laden fegen und im besten Fall noch ein bisschen zuarbeiten. Aber erstmal zugucken und lernen, wie das hier läuft. Das bekommen nicht wenige Auszubildende zu hören, bevor sie dann im zweiten oder sogar erst im dritten Lehrjahr so richtig Seite an Seite mit den Profis mitarbeiten dürfen. Ganz anders in einem Karlsruher Hotel. Da werden die Hotelfachangestellten in Spee direkt ins kalte Wasser geworfen. Eine gute Idee, findet der Chef und auch die Azubis selbst. Wolfgang Brauer hat ihnen über die Schulter geschaut.
Hähnchenfleisch brutzelt in der kleinen Küche des Hotels für den asiatischen Mango-Chicken-Salat, den Auszubildende Nele Lauer gerade zubereitet.
Dann habe ich dort schon meine Schüssel liegen, die ich dafür brauche, dass halt alles schnell geht, wenn es dann zu den Bestellungen kommt.
Die 18-Jährige, die seit einem halben Jahr die Ausbildung zur Hotelfachfrau macht, muss ihre Arbeit komplett selbst organisieren. Sie und die anderen Nachwuchskräfte kaufen selbst ein, kochen, braten und frittieren, sie arrangieren die Gerichte und bedienen die Gäste in der Hotelbar mit ihren kleinen asiatischen Gerichten. Das alles natürlich nicht immer so reibungslos wie die Profis.
Mir sind schon mehrere Pannen passiert, wo ich abends vergessen habe, irgendwas zu putzen oder vergessen habe, etwas vorzubereiten. Und da bin ich auch froh, dass allen klar ist, Fehler passieren und da wird keinem der Kopf abgerissen.
Vorbild für das Projekt in Karlsruhe war der Lehrbetrieb von Hotelgeschäftsführer Markus Frenkel im Allgäu. Dort durfte er vor rund 20 Jahren zusammen mit anderen Azubis ebenfalls selbstständig eine ganze Abteilung leiten.
Das hat mich in meinem Leben auch sehr weit gebracht. Und gerade wenn man jung ist, ist es gar nicht schlecht, wenn man mal Eigenverantwortung hat.
Die Gäste in der Hotelbar wissen, dass die Speisen von Auszubildenden zubereitet werden. Es steht in der Karte. Stammgast Georg Günther.
Ich freue mich sehr, dass es jetzt hier so eine Küche gibt, weil man abends doch nochmal bierbegleitende Speisen kriegen kann, die wirklich sehr, sehr lecker sind. Dass die Auszubildenden das kochen, das fand ich auch schon mal ganz prima. Und dann sind die also sowas von stolz, dass sie das gemacht haben. Wenn ich in meiner Ausbildung zurückdenke, da durfte ich immer nur den Laden fegen. Das war anders. Ganz tolle Idee.
Und deshalb verzeihen es die Gäste in aller Regel, wenn mal was schief geht. Zum Glück findet Sami Betzenhauser, der seine eigene Ausbildung erst vor ein paar Monaten beendet und das Projekt mit vorbereitet hat.
Azubis müssen Fehler machen, um zu lernen. Dafür sind sie hier. Wenn die Azubis merken, wie es ist, Verantwortung zu tragen, dann spüren sie auch, wo sie hin möchten und was sie noch lernen können. Und es kribbelt ihnen in den Fingern, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist schon ein ganz richtiger Weg so.
Der das Hotel zudem wenig kostet. Die Küche musste nur etwas umgebaut werden und gewinnen muss das Lehrlingsprojekt keinen abwerfen. Aber
eine klassische Bar startet immer um 22 Uhr. Wir haben mittlerweile ab 18 Uhr schon unsere ersten Gäste, die kleine Speisen zu sich nehmen und dann auch unsere Cocktails genießen. Dadurch haben wir natürlich eine höhere Belegung, die sich wirtschaftlich gut niederschlägt.
Und deshalb denkt Hotelgeschäftsführer Markus Frenkel schon darüber nach, seinen Azubis noch mehr Verantwortung zu übergeben.
Wir haben ein mobiles Bar-Catering. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch vielleicht mal nur die Azubis damit betraut werden. Also an Ideen mangelt es nicht und wir werden sicherlich was finden.
In Dortmund hat es sich schon rumgesprochen und tatsächlich bewerben sich genau aus diesem Grund mittlerweile mehr Azubis. In einem städtischen Seniorenheim nämlich dürfen die Auszubildenden eine komplette Pflegestation eigenverantwortlich führen. Natürlich werden sie dabei gut von ihren Ausbildern betreut, aber so viel Verantwortung und trotzdem so viel Spaß, das geht zusammen. Sonja Gerhardt hat zugehört.
Tropfen müssen wir jetzt rausholen.
Sie 30 Stück mittags, ne?
Ja. Jacqueline Stepniak ist im zweiten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Die Verantwortung dafür, dass die richtigen Heimbewohner die exakte Dosierung ihrer Medizin bekommen, hätte Jacqueline momentan normalerweise noch nicht. Auf der Ausbildungsstation des Pflegeheims Luisenglück in Dortmund ist sie aber heute zuständig für die Bereitstellung der Medikamente.
Man kann halt immer fragen, wenn man irgendwie unsicher ist oder sowas. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass die ganze Verantwortung nur an mir liegt halt. Deswegen bin ich da jetzt nicht super angespannt. Aber es ist für mich schon zum Vorteil, weil sonst war man immer so der Helfer, der so hinterhergerannt ist quasi und immer mal geguckt hat. Aber jetzt wird man, finde ich, viel besser vorbereitet, wie es dann halt wirklich auch nach dem Examen in der Realität auch sein wird.
Während Jacqueline die Medikamente vorbereitet, steht Ausbilderin Viktoria Petrich dicht hinter ihr. Sie ist eine der Praxisanleiterinnen auf der Ausbildungsstation der städtischen Seniorenheime in Dortmund und hat ihre Azubis ständig im Blick.
Als Fachkraft habe ich das immer gemacht und den Schülern im zweiten Lehrjahr mehr erklärt. Im zweiten Lehrjahr stellt man noch nicht oft die Medikamente oder darf schon die Tropfen stellen. Das fängt bei uns erst oftmals im dritten Lehrjahr an. Und das ist genau das, was uns hier ausmacht, dass die Schüler und ich genügend Zeit haben, das so durchzuführen.
Hast du aktualisiert? Okay, ich muss mal das Ganze überprüfen.
Am anderen Ende der Ausbildungsstation hat Auszubildender Nicola Glavas heute die Schichtleitung. Mit Kolleginnen aus dem ersten Lehrjahr bespricht Nicola ihren Einsatzplan.
Das ist eine neue Situation für mich auch als Schichtleitung und wie man die ganze Arbeit überwacht. Wir müssen auf jeden Fall viel machen, mit den Ärzten kommunizieren, mit Angehörigen. Jetzt sehen wir endlich, wie deshalb läuft die Beratung komplett und Therapie und Prophylaxenmaßnahmen, alles, was wir haben.
Guten Tag.
Auszubildende Jacqueline ist inzwischen zur Blutdruckkontrolle unterwegs. Weil die 84-jährige Karin Blanken-Ulland unter extrem hohem Blutdruck leidet, muss Jacqueline die Ergebnisse im Anschluss mit dem Hausarzt besprechen.
160:80, bisschen hoch, aber besser als gestern. Ne?
16 Bewohnerinnen hat die Ausbildungsstation im städtischen Seniorenheim Luisenglück. Pro Schicht sind hier 10 Auszubildende für die Versorgung zuständig. Immer in Reichweite ihre Praxisanleiter. So viel Betreuung finden die Bewohnerinnen gut.
Überall herrscht Pflegenotstand, aber hier ist es natürlich prompter, weil die Auszubildenden hier sind und man bekommt schneller Hilfe, die man braucht.
Würdest du dann den Herrn aus der Zimmer Nummer 3 mobilisieren und zum Speisesaal bringen?
Mach ich.
Pflegeschülerin Jacqueline teilt ihre Kolleginnen für das Mittagessen ein. Jede und jeder macht hier alles und leitet im Wechsel. Die Ausbildungsstation für Pflegekräfte ist in der Probephase. Bundesweit sind solche Modelle noch selten. In Dortmund läuft das Projekt nach den ersten 6 Monaten aber erfolgreich, erklärt die Geschäftsführerin der städtischen Seniorenheime Elisabeth Disteldorf.
Wir merken, dass auch die Bewerberzahlen steigen, weil sich natürlich das Thema rundspricht. Und wir schon speziell auf die einzelnen Bedürfnisse der Auszubildenden sicherlich auf so eine Ausbildungsstation anders eingehen können. Und die Idee ist, das jetzt auch weiterzuentwickeln hin zu einem Ausbildungshaus.
Der Personalschlüssel ist auf der Ausbildungsstation höher als auf normalen Pflegestationen. Das ist möglich, weil die städtischen Seniorenheime in Dortmund groß genug sind, um Personal umschichten zu können. So können die Ausbilder exklusiv für die Azubis da sein. Jacqueline und Nicola sitzen derweil zusammen, um für die Berufsschule zu lernen. Auch das geht auf der Ausbildungsstation während ihrer Schicht. Noch ein Jahr bis zum Examen, aber schon jetzt fühlen sich die beiden Pflegeschüler gut vorbereitet für die Herausforderungen ihres Berufs.
Und bin halt auch immer noch ganz glücklich und komme auch jeden Tag gerne zur Arbeit. Die Leute sind ja auch sehr dankbar, wenn man denen hilft und das gibt einem auch ganz viel zurück. Ja, es macht ja halt einfach super viel Spaß.
Startups, die haben meist richtig gute Ideen. Aber diese Ideen auch umzusetzen, die PS gewissermaßen auf die Straße zu bringen, dafür braucht's Kapital, Know-how und. Und da kommen gestandene Unternehmen ins Spiel, die ihrerseits von den frischen Ideen der Startups profitieren. Initiativen und Projekte, die beide zusammenbringen, gibt's mittlerweile viele. Startup-Brutkästen, die Inkubatoren oder Acceleratoren, alle auf ihre eigene besondere Weise. Wie die Gründerinitiative WeEconomy zusammen mit dem Netzwerk Wissensfabrik Startups auf die Zielgerade bringt, porträtiert Marcel Fehr.
Genau, so viel von meiner Seite. Dankeschön.
Es herrscht Start-up-Stimmung auf dem Campus bei Böhringer Ingelheim. 10 junge Unternehmen stellen sich vor. Sie wurden von einer Jury der Wissensfabrik ausgewählt und werden ein Jahr lang an 4 Terminen mit Mentoren und Unternehmensvertretern vernetzt. Heute bei Böhringer in Ingelheim. Mit dabei auch Jürke Harz von MyScribe aus Mannheim. Ein Start-up, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Ärzten die Arbeit erleichtern möchte.
Ja, das Hauptproblem ist, dass ein großer Teil der Ärzte aktuell darüber nachdenken, das sind ungefähr 40%, ihren Job niederzulegen, einfach weil der Dokumentationsaufwand zu groß ist.
Eine Lösung dafür hat das junge Unternehmen bereits entwickelt. Eine KI nimmt Patienten auf, erstellt Visitenlisten und Arztbriefe, soll den Ärzten 2 bis 3 Stunden Arbeit pro Tag sparen. Das Problem? Die Ärzte wissen noch nichts von ihrem Glück. Das Reconomy-Treffen soll helfen.
Ja, das Krankenhaus ist immer noch ein sehr, sehr langsamer Ort. Das bedeutet halt, es dauert einfach sehr, sehr lange, zum Abschluss zu kommen. Und da wollen wir halt zum einen lernen, wie können wir schneller ins Krankenhaus kommen, aber auch wie können wir, sage ich jetzt mal, in Deutschland expandieren, weil das große Thema heute ist ja auch Wachstum.
Helfen wollen dabei verschiedene Mentoren. Das sind erfahrene Mitarbeiter sowohl von Böhringer Ingelheim als auch von anderen Unternehmen. In einer Art Speed-Dating kommen alle miteinander ins Gespräch. Dabei profitieren nicht nur die Startups, sondern auch Mentorinnen wie Martina Klug, Personalexpertin beim Energiekonzern NBW.
Also natürlich sollen in erster Linie die Startups davon profitieren, dafür machen wir das ganze Jahr, um das Ökosystem der Startups zu fördern. Aber natürlich profitiert auch jeder Mentor davon, weil er tolle Ideen mitnimmt, neue Kontakte mitnimmt und ich glaube, alle etwas inspiriert und beschwingt wieder nach Hause gehen.
Inspirieren lassen möchte sich auch Gastgeber Böhringer. Michael Schmelmer leitet die Finanzen und Konzernfunktion des Pharma-Riesen. Die Startups beim Netzwerktreffen nimmt er ganz genau unter die Lupe.
Aus guten Netzwerken, aus guten Ideen hoffen wir selbstverständlich, dass die ein oder andere Idee auch mal für uns interessant wird und dass wir das dann hier reinbringen können als Innovation zu Böhringer.
Win-win würde man wohl sagen, denn die Erfahrung großer Unternehmen wie Böhringer kann helfen, dass Startup-Mitarbeiter wie Jürke Harz von MyScribe Fehler vermeiden und sich Türen öffnen können.
Ich glaube, das Beste, was passieren könnte, ist, dass wir eine solide Strategie haben, wie wir, sage ich jetzt mal, den Weg ins Krankenhaus für uns einfach beschleunigen können. Also wir sind hier ja auch bei Böhringer Ingelheim, vielleicht haben die ja auch nochmal Ideen, die haben ja auch viel Erfahrung mit, wie gehe ich an ein Krankenhaus und sowas ran.
Der Austausch zwischen den Gründern und den Mentoren, im besten Fall keine Eintagsfliege, sondern Kontakte, die laut Mentorin Martina Klug ganz getreu dem Tagesmotto des Treffens weiter wachsen können.
Ich habe es auch erlebt, dass das eine oder andere Startup nochmal angerufen hat, gefragt, ich habe da nochmal eine Frage, Sie haben doch Folgendes gesagt, kann ich das vertiefen? Nicht bei allen, aber da kann eine längere Beziehung raus entstehen, ja.
Nicht noch einmal so eine Panne wie im vergangenen Jahr. Da mussten in NRW zum ersten Mal in der Landesgeschichte die Abi-Prüfungen um 2 Tage verschoben werden. Grund war eine Technikpanne. Heute sind die schriftlichen Prüfungen in NRW wieder angelaufen. Und was sich seit letztem Jahr geändert hat, um einer erneuten Panne vorzubeugen, fasst Daniela Junghans zusammen.
Vor allem für die Schulen gibt es in diesem Jahr einige Änderungen bei der Organisation der Klausuren. Die wichtigste: Die Prüfungsaufgaben können bereits 3 Werktage vor dem Klausurtermin heruntergeladen werden. So will das Schulministerium mehr Zeit haben für den Fall, dass technisch etwas schief geht. Im vergangenen Jahr gab es direkt zu Beginn beim Download der ersten Abi-Klausuren so große technische Probleme, dass die Prüfungen verschoben werden mussten. Das will die Landesregierung diesmal unbedingt vermeiden. Damit die Aufgaben trotz des langen Vorlaufs nicht in falsche Hände geraten, sind die Dateien zusätzlich verschlüsselt. Diesen Schutz können die Schulen erst am Tag vor den jeweiligen Klausuren entfernen.
Vielen Dank für Ihr Interesse bis hierher. Danke auch im Namen des gesamten Campus- und Karriere-Teams. Ich heiße Leonard Ameln. Auf bald. Tschüss.